Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Dass die Carola-Brücke am 11. September 2024 mitten in Dresden eingestürzt ist, hat mir sehr zu denken gegeben. Denn ein anderer Einsturz hat meinen Mann und mich total bewegt. Am 2. Januar 2006 stürzte das Dach der Eissporthalle im Bad Reichenhall ein. Damals waren 15 Tote und 34 Verletzte zu beklagen. Warum uns das so bewegt hat, erzählt mein Mann am besten selbst.
Hallo, hier ist Florian Puhani. Einige von Ihnen kennen mich vielleicht noch aus dem Interview mit mir in Folge 164. Ja, der Eishalleneinsturz. Als ich damals auf der Internetseite der Tagesschau davon erfahren habe, hat sich das für mich ungefähr so angefühlt, wie wenn bei einem Gewitter der Blitz irgendwo unmittelbar in der Nachbarschaft einschlägt. Es blitzt und einen Augenblick später kracht auch schon ganz laut der Donner. Und man denkt sich, das war knapp. Denn in dieser Halle in Bad Reichenhall war ich seit den frühen 70er Jahren im Laufe meiner Kindheit und Jugend bestimmt über 100 Mal Eislaufen. Besonders gut kann ich mich noch an die Eis-Disco-Abende in meiner Teenagerzeit erinnern. In den letzten Jahren vor dem Einsturz war ich dann auch einige Male mit meiner Frau und möglicherweise auch schon einmal mit unserem ältesten Sohn dort. Und wenn die Halle weiter existiert hätte, wären wir dort bestimmt auch noch öfter zusammen Schlittschuhlaufen gegangen. Es hätte also durchaus auch uns als junge Familie persönlich erwischen können. Immerhin leben meine Eltern immer noch dort in der Nähe und genau zu dieser Zeit, zwischen Neujahr und Heilig Dreikönig, waren wir in den damaligen Jahren auch manchmal zu Besuch bei ihnen. Und dass mir zufällig von den Opfern niemand persönlich bekannt war, habe ich damals auch nicht als selbstverständlich angesehen. Sehr viele meiner ehemaligen Schulkameraden leben nämlich immer noch dort im Landkreis. Dementsprechend habe ich auch die juristische Aufarbeitung des Falls relativ emotional mitverfolgt. Letztendlich wurde nur eine Person, nämlich der Konstrukteur der Halle, wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung verurteilt und auch nur zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten auf Bewährung. Ich war damals nicht der Einzige, der das als zu milde bzw. nicht weitreichend genug empfand. Allerdings habe ich inzwischen genügend Podcast-Folgen meiner Frau editiert, um zu wissen, dass es nach solchen Unglücken viel wichtiger ist, herauszufinden, was getan werden muss, um ähnliche Fälle in Zukunft zu verhindern. Und die Bestrafung von ein paar damals schon im Ruhestand befindlichen alten Männern tut diesbezüglich ja wirklich kaum etwas zur Sache. Interessanter und positiver fand ich da schon, wie viele andere Hallen über ganz Deutschland verteilt, als Reaktion auf das Unglück im Bad Reichenhall unmittelbar gesperrt und später dann umgebaut oder abgerissen wurden. Soweit mein persönlicher Eindruck von damals. So, und jetzt bin sicher nicht nur ich gespannt, was meine Frau in dieser Podcast-Folge weiter erzählen wird. Ich mache mich dann mal wieder ans Editieren.
Kein Wunder also, dass mir der Artikel von Gerhard Matzig aus der SZ vom 13. September 2024 auffiel. Der Titel lautet »Einstürzende Altbauten«. Der Untertitel: In Dresden kracht eine Brücke zusammen und man muss sagen, ein Wunder, dass das nicht schon früher passiert ist. Über ein Land, das gerade langsam zerbröckelt. Hier der Artikel in Auszügen. Gerade in der Sphäre des Politischen ist danach zu fragen, wie es passieren konnte, dass die Infrastruktur auch abseits verkehrsideologischer Grabenkämpfe hierzulande über Jahrzehnte so dermaßen ruinös kaputt gespart werden konnte. Das gilt für die Katastrophenbahn genauso wie für marode Straßenbrücken und Straßenbelege, die außer mit dem Cybertruck von Tesla oder militärischem Gerät kaum mehr befahren werden können, angesichts kratertiefer Schlaglöcher. Die Deutsche Bahn wird auf Jahre hin nur eingeschränkt funktionstüchtig sein und sorgt im Ausland für Spott. Einst hat sich die Welt nach deutschen Zügen die Uhren gestellt. Heute will man eigentlich nur noch die halbwegs korrekte Kalenderwoche wissen, in der das Reiseziel unter Umständen zu erreichen sein könnte. Für Tausende der sanierungsbedürftigen Brücken, die fast allesamt aus der Nachkriegszeit stammen, gilt währenddessen kein Geld. Auf Jahrzehnte muss man nun mit immer mal gesperrten oder auch schlicht einsturzgefährdeten Brücken rechnen. Oder mit Straßen, die sich maximal dafür eignen, im Schritttempo durchfahren zu werden. Zwar wurde zuletzt viel Geld in Aussicht gestellt, um die ärgsten Probleme zu lösen. Das gilt für den Individualverkehr wie für die Bahn. Aber auf die Schnelle ist das gar nicht zu stemmen. Die jahrzehntelangen Vernachlässigungen sind zu gravierend. Deutschland, eine Dauerbaustelle. Bushaltestellen darben, der Zug kommt nicht, der Bahnhof wird abgewickelt, die Brücke kracht zusammen oder wird saniert, die Straße wird erweitert, daher Stau, was dann am Ende zu noch mehr Stau führt. Dazu bröseln auch einige in die Jahre gekommene Flughäfen vor sich hin, wie Berlin, oder werden ersetzt durch unfassbar teure und unfassbar dysfunktionale Möchtegern-Großflughäfen wie in Berlin. Teurer als gedacht, später fertig als geplant. Deutschland halt. Was auch für Bahn-Prestigeprojekte wie Stuttgart 21 gilt. Was zum Teufel ist los mit den Bedingungen der Mobilität in einem Land, das zu den mobilsten Nationen der Welt gehört, das das Auto erfunden hat und das System Bahn einst perfektioniert hat? Ist das wirklich alles mit der CSU zu erklären, die über Wahlperioden hinweg einen Verkehrsminister nach dem anderen berufen hat, der sich jeweils als noch unfähiger herausstellte als der davor? Ja gut, das wäre immerhin plausibel. Ein anderer Grund liegt womöglich in einer Art von depressiver Duldungsstarre als Nationaltugend. Erst war man recht bequem, politisch, gesellschaftlich und volkswirtschaftlich, denn man hatte ja längst die besten Autobahnen, die tollsten Brücken, die modernsten Flughäfen und die pünktlichste Bahn des Universums. Dann war man recht zerstritten, weil die einen SUVs toll finden und die anderen Lastenräder. Und dann war man außer mit ideologisch motivierten Raufereien auch mit einer deutschen Verkehrsbürokratie befasst, die aus Randbegrünungen einer Nebenstraße einen Infrastrukturgigantismus mit Diskussionsbedarf für Jahrzehnte macht. Es ist so: Wir reden viel, haben aber kein Geld und noch weniger Pläne für eine innovative Mobilität der Zukunft. Und klar, es gibt auch noch andere Probleme. Wohnungen zum Beispiel, die fehlen. Oder Schulen, die keine Klos haben. Jedenfalls keine, die man ohne Gefahren für die Gesundheit als Schüler aufsuchen möchte. Oder Krankenhäuser, die ohne lange Fahrten über eine Brücke mit der Bahn, mit dem Bus erreichbar wären. Nein, in Deutschland fallen, obwohl es auch hier Erdbeben gibt, nicht dauernd Häuser in sich zusammen. Und nicht jede Brücke stürzt über Nacht ein. Wie auch nicht jeder Bahnhof marode und jede Weiche spätestens ab September eingefroren ist. Aber dies ist das Land, das seinen Wohlstand auch einer hochmodernen Mobilität verdankt und aufs Spiel setzt. Das Moderne wurde zum Modern, die Zukunft zur Vergangenheit. Soweit zu dem Artikel. Als ich im Leistungskurs Wirtschaft Abitur schrieb, ging es in einer Frage um den Standort Deutschland. Damals war die richtige Antwort, dass unter anderem insbesondere die bestehende Infrastruktur Deutschland zu einem der attraktivsten Standorte weltweit macht. Ja, Sie merken also, mein Abi ist schon ziemlich lange her. Doch darum geht es mir in dieser Podcast-Episode nicht. Es geht mir um den Investitionsstau. Und die Frage ist natürlich, was bedeutet der Investitionsstau für die interne Revision? In meinem Berufs- bzw. Revisionsleben war ich schon mehrfach mit dem Thema Investitionsstau konfrontiert. Meist bei der Vereinbarung von Maßnahmen. Da kam der Einwand: Wir würden ja gerne, aber bekommen dafür wirklich kein Budget. Oder: Ja, das Budget hatte ich schon beantragt. Hier ist übrigens die offizielle Ablehnung für Ihre Dokumentation. Oder es wurde ein der Maßnahme entsprechendes Projekt beantragt, das jedoch aufgrund des herrschenden Investitionsstaus spätestens auf höchster Ebene abgelehnt wurde. Auch so wurden Maßnahmen manchmal erledigt. Das Problem wurde nicht beseitigt. Aber für die Problemlösung war einfach kein Geld da. Was habe ich daraus gelernt? Besteht erst einmal ein Investitionsstau, ist es unheimlich schwer, da wieder rauszukommen. Daher ist es umso wichtiger, erst gar nicht in einen Investitionsstau hineinzugeraten. Dieser Investitionsstau muss nun nicht nur Immobilien betreffen. Die gesamte Infrastruktur, insbesondere auch die IT-Infrastruktur, ist davon betroffen. Und auch wenn es mir nicht gefällt, dass die menschliche Arbeitskraft verdinglicht wird, man sollte auch regelmäßig in ausreichende Nachwuchskräfte und eine frühzeitige Nachfolge investieren. Mittlerweile gilt das nicht nur für Schlüsselpositionen, sondern auch für die breite Masse der Belegschaft. Daher meine Frage: Achten Sie bei Ihren Prüfungen darauf, ob regelmäßig investiert und reinvestiert wird? Haben Sie Investitionen in den Erhalt von Immobilien oder Infrastruktur im Blick? Prüfen Sie, wie Ihr Unternehmen einem Investitionsstau oder dem Fachkräftemangel vorbeugt? Falls nicht, ist jetzt der optimale Zeitpunkt, das in Ihrer Prüfungsplanung zu ergänzen. Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen lieben Dank dafür. Wenn Sie auf dem Laufenden gehalten werden wollen, dann tragen Sie sich bitte für meinen wirklich maximal monatlich erscheinenden Newsletter auf www.puhani.com ein. Wenn Sie mir etwas mitteilen wollen, dann schreiben Sie mir doch gerne per Mail an info@puhani.com oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Aber Achtung, ohne Absendemailadresse werde ich Ihnen nicht antworten können. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, geben Sie mir gerne eine Rückmeldung. Das freut mich immer wahnsinnig. Ja, und machen Sie dann auch gerne Werbung dafür. Denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also, bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.